Wie schon in der Einleitung ja wirklich gut gesagt, sehen wir oder stehen wir in dieser Serie Bauen wie Nehemia. Und der Titel heute ist den eigenen Nöten begegnen. Und das haben wir auch schon mehrmals jetzt gehört, auch schon gut ausgeführt bekommen. Ich lege den Text aus Nehemia 5 zugrunde für die Predigt heute und lese vom Vers 1 bis Vers 12. Nehemia 5, 1 bis 12. Und hier lesen wir: Und es entstand ein großes Geschrei der Leute aus dem Volk und ihrer Frauen gegen ihre jüdischen Brüder. Da gab es solche, die sagten: Unsere Söhne und unsere Töchter, wir sind viele. Wir wollen Getreide bekommen, damit wir essen und leben können. Und es gab solche, die sagten: Wir mussten unsere Felder und unsere Weinberge und unsere Häuser verpfänden, damit wir in der Hungersnot Getreide bekamen. Und es gab solche, die sagten: Wir haben für die Steuer des Königs Geld geliehen auf unsere Felder und unsere Weinberge. Und nun unser Fleisch und Blut ist doch wie das Fleisch und Blut unserer Brüder. Unsere Kinder sind wie ihre Kinder. Und siehe, wir müssen unsere Söhne und unsere Töchter zu Sklaven erniedrigen, und manche von unseren Töchtern sind schon erniedrigt worden. Und wir sind machtlos dagegen. Unsere Felder und unsere Weinberge gehören ja den anderen. Da wurde ich sehr zornig, als ich ihr Klagegeschrei und diese Worte hörte. Und mein Herz ging mit sich zu Rate, und ich klagte die Edlen und die Vorsteher an und sagte zu ihnen: Ihr treibt Wucher an euren Brüdern. Und ich veranstaltete eine große Versammlung gegen sie, und ich sagte zu ihnen: Wir haben unsere Brüder, die Juden, die an die Nationen verkauft waren, soweit es uns möglich war, freigekauft. Und ihr wollt eure Brüder sogar verkaufen, damit sie dann wieder an uns verkauft werden? Da schwiegen sie und fanden keine Antwort. Und ich sagte: Nicht gut ist die Sache, die ihr da tut. Solltet ihr nicht in der Furcht unseres Gottes leben, um den Hohn der Nationen unserer Feinde zu entgehen? Aber auch ich und meine Brüder und meine Diener, wir haben ihnen Geld und Getreide geliehen. Erlassen wir ihnen doch diese Schuldforderung. Gebt ihnen doch gleich heute ihre Felder, ihre Weinberge, ihre Olivengärten und ihre Häuser zurück. Und erlasst ihnen die Schuldforderungen an Geld und Getreide, an Most und Öl, das ihr ihnen geliehen habt. Da sagten sie: Wir wollen es zurückgeben und nichts von ihnen fordern. Wir wollen so handeln, wie du gesagt hast. Und ich rief die Priester und ließ sie schwören, nach diesem Wort zu handeln. Ein harter Text. Erstens, Gott sieht deine Not. Die Armen werden armer und die Reichen werden reicher. Das kennen wir doch auch, oder? Dann steht dann irgendwann wieder einmal in einer Zeitung, die Schere zwischen Arm und Reich ist wieder aufgegangen und so weiter. Und wir erleben das ja auch. Wir erleben das tatsächlich auch. Und trotzdem ist es nicht so wie bei Nehemia. Bei Nehemia war die Mehrheit der Bevölkerung auf der unteren Seite der Schere. Sie waren arm und ihre Not war groß und wirklich bitter. Wirklich bitter. So bitter, dass sie vor lauter Verzweiflung sich nicht mehr zu helfen wussten, als einfach nur vor Nehemia zu kommen und zu schreien, zu rufen und zu klagen. Ihre Not zu klagen. Und was wir hier sehen, hier, was Nehemia schildert in diesen ersten Versen von Kapitel 5, ist nichts anderes als eine Spirale, die sich abwärts dreht und die ausgelöst worden ist und in der sich die meisten dieser Bevölkerung befunden haben und die ausgelöst worden ist durch schlechte Ernten, vielleicht sogar eine Hungersnot. Wir haben hier die Idee, dass Hunger eine Rolle spielt, und aber durch Wucher. Durch Wucher, oder? Und die Steuern des Königs. Also mit anderen Worten, es begann so. Man hatte zu wenig Geld, weil die Ernte schlecht war. Dann hat man ein Feld verpfändet. So konnte man zu Geld kommen, hat die Steuern bezahlt, hat Essen gekauft. Jetzt aber die nächste Ernte war noch magerer, weil ja weniger Felder da waren. Jetzt hat man noch mehr Felder verpfändet, vielleicht das Haus verpfändet. Oder man hat Geld aufgenommen für einen Wucherzins. Und so ist die Spirale nach unten. Und die dreht sich unglaublich schnell dann. Und sehr schnell sind sie, viele von ihnen, bereits bei nichts. Und trotzdem wollten sie essen. Trotzdem müssten sie die Steuer für den König bezahlen und auch die Zinsen für die Wucherdarlehen, die sie aufgenommen haben. Sie waren wirklich in einer schwierigen Situation. Und dann haben einige noch das verkauft, was sie noch hatten, ihre Kinder, in die Knechtschaft, in die Sklaverei. So gab es noch einmal ein bisschen Geld. Und eigentlich, und das ist irgendwo wirklich schon tragisch, eigentlich ist es nämlich so, dass das Alte Testament genau für so eine Abwärtsspirale eine Bremse eingebaut hat. Das Gesetz lehrt nämlich, dass alle sieben Jahre ein Losjahr ist oder ein Freijahr, ein Jubeljahr, in dem alle ihre Häuser, ihre Äcker, ihre Weinberge und auch wieder bekommen, gratis wieder bekommen und auch ihre Kinder oder sie selber, wenn sie sich selber in Schuldsklaverei verkauft haben, frei kommen sollen. Und die Sklaven, oder die sollten dann auch mit einem Lohn beladen werden und so nach Hause gesendet werden. Das wäre der Gedanke im Alten Testament. Aber genau das hat irgendwo nie funktioniert in Israel. Nie, wirklich nie. Und so ist diese Not wirklich groß geworden. Und die Kläger, und darunter waren sehr viele Frauen, die Kläger, sie haben darauf hingewiesen, wie schwierig es für sie ist, mitzuerleben, wie sie ihre Töchter, ihre Söhne in die Schuldsklaverei geben müssen. Und dann heißt es, und sie sind entwürdigt worden. Und dieses Entwürdigen beinhaltet durchaus auch sexueller Missbrauch oder Ausbeutung sexueller Art. Und das ist für Eltern natürlich schlimm. Sehr schlimm, schwierig, oder? Ihre Not, wir haben also hier eine Gesellschaft, die wirklich am Rande steht, notvoll, notvoll. Und die sich versucht, noch ein bisschen zu wehren und am Leben zu erhalten und irgendwo das Leben zu gestalten. Bei uns ist es Gott sei Dank nicht so. Auch wenn wir sehen, dass auch diese Abwärtsspiralen auch heute drehen, oder wir reden von Inflation, und wenn wir von Ländern wie Libanon oder auch der Türkei oder auch Deutschland, Frankreich reden und sehen, wie dort die Teuerung sich angedreht hat in den letzten Jahren, dann können wir einfach sagen, uns geht es noch ganz gut. Und trotzdem wissen wir ja alle, unser Staat ist auch hoch verschuldet, oder? Und mich würde es dann manchmal interessieren, wenn ich uns Schweizer so sehe, mit all dem, was wir haben, wie das wirklich aussieht in unseren Privathaushalten. Wie ist es mit all diesen Abos, die wir Monat für Monat bezahlen dürfen, weil wir sie natürlich auch auskosten? Wie ist es mit Kredit? Verträgen oder Leasingverträgen, sind wir vielleicht am Ende doch manchmal auch auf der Schuldnerseite und haben auch Schulden? Schulden ist immer eine Gefahr, die Freiheit zu verlieren. Und das genau sehen wir hier auch bei Nehemia. Aber auch bei Nehemia haben wir diese Gruppe von Reichen, es waren die Vorsteher, die Edlen, die hatten genügend Vermögen, die konnten Geld verleihen, die konnten die neuen Äcker, die sie durch Schuldvergabe bestellen konnten, eben bestellen und einen Ertrag erweitern und vergrößern. Ihr Vermögen ist gestiegen, hat zugenommen, obwohl die Situation für sie auch schwierig war, weil sie eben auch die hohen Steuern bezahlen mussten an den Kaiser oder an den König. Und Nehemia Er spricht sie an. Wir reden hier, das möchte ich klar sagen, von struktureller Not. Das ist etwas, was das ganze Volk betrifft oder ein großer Teil des Volkes betrifft und das durch die Gesetze, Gebote, die Gepflogenheiten, die dort Gültigkeit gehabt haben, passiert ist. Und Nehemia packt diese Situation an. Er stellt sie, er stellt die Reichen und er argumentiert mit ihnen. Er redet von der Barmherzigkeit und er redet von der Furcht Gottes. Aber ich weiß nicht, ob das wirklich Platz gefunden hat, ob sie darauf gehört haben. Aber dann kommt dieses eine Argument. Jetzt haben wir als Juden haben Geld zusammengelegt, noch nicht vor langer Zeit, und wir haben so viele wie möglich aus der Sklaverei freigekauft. Und was macht ihr jetzt? Ihr seid wieder Diener in diesem Sklavensystem. Ihr nehmt unsere Leute als Sklaven und verkauft sie zum Teil auch weiter als Sklaven, unsere Kinder. Was sollen wir jetzt tun? Müssen wir sie dann wieder zurückkaufen? Das war sogar für die Vornehmen und Edlen einfach nachzuvollziehen, dass das Unsinn ist, blöd ist und dass man besser damit aufhört. Und sie willigten ein und sie haben die Schulden erlassen, die Häuser zurückgegeben, die Felder zurückgegeben am selben Tag. Richtig wunderbar. Und ich bin überzeugt, Nehemia hat hier ganze Sache gemacht und er hat vermutlich, sehr wahrscheinlich auch den Wucherzins begrenzt, sodass auch hier strukturelle Grenzen eingeführt worden sind, damit Wucher eben nicht mehr passiert und ein Volk ausrauben kann. Und das war ganz bestimmt im Sinn von unserem Gott. Unser Gott ist so. Er ist ein Gott, den wir immer dort antreffen, wo Menschen in den tiefsten Tiefen ihres menschlichen Lebens sind. Dort ist er. Dort ist er. Die Bibel sagt, Psalm 34, Gott ist nahe denen, die ein zerbrochenes Herz haben. Und er hilft denen, die ein zerschlagenes Gemüt haben oder einen zerschlagenen Geist haben. Denen hilft er. Gott ist da. Er macht sich stark für die Benachteiligten, für Waisen, für Witwen macht er sich stark. Er ist gegen Ausbeutung, gegen Unterdrückung. Er ist gegen, dass Menschen Menschen ausrauben und das noch strukturell im Rahmen des Gesetzes auch betreiben. Da ist er dagegen. Unser Gott ist der einzige Gott, der Partei ergreift für die Armen, regelrecht Partei ergreift für die Armen, für die Unterdrückten, für die Ausgebeuteten. Es ist schon so, wir kennen eigentlich in jeder Religion kennen wir eine Aufgabe, eine Pflicht, ein Gesetz des Almosengebens. Also irgendwie kommt das immer auch vor. Aber es ist nur unser Gott, der sich solidarisiert mit den Ausgebeuteten und der in diese Not hinabsteigt und dort präsent ist. Nur der christliche Gott macht das so. Wir haben manchmal gar keine Ahnung, was Jesus mit dem, was er gesagt hat, ausgelöst hat in dieser Welt. Zum Beispiel mit diesem einen Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Ihr könnt euch das vielleicht gar nicht vorstellen. Dieses Gleichnis von diesem Mann, der auf dem Weg von Jerusalem nach Jericho überfallen worden ist, halb totgeschlagen wurde und liegen gelassen wurde und der durch einen Samariter aufgenommen und gepflegt und dann auch bezahlt worden ist, dass er weiter gepflegt werden kann und wiederhergestellt wird. Das hat ausgelöst und ist mit 99,9%iger Sicherheit der Auslöser für praktisch jede Hilfsorganisation in der Welt, die wir haben. Nicht unbedingt nur dieses Gleichnis, sondern diese Haltung, die Gott dahinter hat. Er hat uns gelehrt, dass er will, dass wir für die Bedrängten, für die Notleidenden einstehen. Und dass unsere Nächsten genau die sind, die uns am Nächsten sind, oder? Das hat er uns gelehrt. Und wenn wir von Hilfsorganisationen reden, ja, natürlich, es gibt auch zum Beispiel den Roten Halbmond. Aber der Rote Halbmond ist genauso ein Beispiel, er ist entstanden, weil die Türkei nicht mehr wollte, dass das Rote Kreuz kommt. Oder? Also solche Dinge entstehen dann in Opposition gegenüber den christlichen Dingen, gegenüber den christlichen Sachen. Unser Gott, er lehrt und wünscht und will Barmherzigkeit. Diese Einzigartigkeit, denkst du, dass es hier in der westlichen Welt möglich wäre, dass Millionen von Menschen zur Kaste der Unberührbaren gehören würden, denen man sagt, das ist Karma, das ist dein Schicksal, und du bist jetzt in der niedrigsten Kaste, kannst nicht machen, bist arm und du kannst auch nichts dagegen machen, weil das Gott so gewollt hat? Denkst du, dass es in der westlichen Welt passieren könnte, und ich rede von der christlichen Welt oder ehemals christlichen Welt, passieren könnte, dass Länder ihre Armen, eigenen Armen, einfach beiseite lassen, dafür vielleicht aber Geld haben, um irgendwelche Organisationen, die vielleicht sogar kriegerisch tätig sind, zu unterstützen? Denkst du, oder kannst du dir erklären, weshalb Menschen, die aus ihrem Land fliehen müssen, aus wirtschaftlichen oder politischen oder religiösen Gründen, warum diese Menschen nicht in reiche Länder wie Saudi-Arabien, Oman, Katar, Dubai fliehen? Sondern in die Schweiz, in Deutschland, nach Deutschland, Frankreich, Schweden, USA. Warum? Kannst du dir das erklären? Unser Gott, er ist ein Gott, der sein Volk Barmherzigkeit gelehrt hat. Und wir versuchen das noch immer zu leben. Und ich staune manchmal darüber, wie wenig uns bewusst ist, dass wir uns hier kulturell ziemlich massiv von anderen Kulturen und Religionen unterscheiden. Und wenn wir jetzt den Fokus zurücknehmen auf Nehemia, Nehemia hat das richtig gemacht. Er hat hier eingegriffen. Und er hat noch etwas, eine Maxime für die, die für Gott wirklich wichtig ist, umgesetzt. Die Nächsten sind unsere Nächsten. Die Nöte im eigenen Bereich, um die müssen wir uns zuerst kümmern. Um das geht es. Und das bringt mich zu zweitens. Diene göttlichen Strukturen. Als ein Land mit christlichen Werten, ich sage, das ist vorbereitend unglaublich wichtig, aber auch durch ein starkes Engagement, das wir gehabt haben von den Gewerkschaften und auch von den linken Parteien vor mehreren Jahrzehnten, sind wir in der Schweiz ein Land geworden, was sozial unglaublich gut abgesichert ist. Wir haben Sozialhilfe, wir haben Arbeitslosengeld, wir haben Krankenversicherung, Unfallversicherung, wir haben Altersversicherung, Altersvorsorge, all diese Dinge sind da und für alles, was wir noch dazu brauchen, können wir uns sicher auch irgendwo versichern, oder? Und so sind wir finanziell praktisch abgesichert. Es kann kaum mehr etwas passieren. Und die Aufgabe der Kirche ist nicht mehr, dass sie den Menschen, die wirklich hungern, Essen geben oder Kleider mitgeben. Das ist bei uns kaum mehr der Fall. Und trotzdem haben selbst wir als eher kleine Gemeinde haben einen Sozialfonds, aus dem wir hin und wieder Geld ausschütten, um ganz akute Nöte zu begleichen oder da einzugreifen und zu helfen. Und trotzdem legen wir aber den Fokus in dieser Situation praktisch immer auf Begleitung, also Coaching, Mentoring, Seelsorge und aber auch Budgetberaten, Beratung, Schuldenberatung. Da legen wir dann den Fokus. Weil wir sind der Überzeugung, das muss man ganzheitlich angehen und lösen. Und das kann man lösen. Und so ist es trotzdem falsch zu glauben, dass wir, auch wenn wir den Fokus jetzt auf die Gemeinde verengen, dass wir als Gemeinde nicht in Gefahr stehen, eben auch durch strukturelle Dinge, Organisation, Menschen in eine Situation zu bringen, in der sie auf eine gewisse Art erniedrigt oder ausgebeutet werden können. Ich möchte das pointiert jetzt formulieren. Also übertrieben, wirklich übertrieben. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es in der Schweiz einen Pastor gibt, der in einer mehrfach millionenschweren Villa zu Hause ist und mit seinem privaten Jet zur nächsten Predigt fliegt. Oder? Aber wir kennen das, es gibt das. Oder? Es gibt das. Und ich möchte ganz bewusst und klar sagen, das bedeutet aber nicht, dass diese Leute ihre Gemeinde finanziell ausbeuten. Das bedeutet es nicht. Viele davon arbeiten sehr seriös. Aber das ist genau der Punkt. Auch uns wird doch immer wieder gesagt, ja, Freikirchen, da musst du nur zahlen, oder? Finanziell ausbeuten. Und ich glaube auch, wir können hier etwas tun. Und wir versuchen das auch so zu handhaben. Wir reden relativ wenig über Geld, über Spenden. Und das wäre so ein Indiz, was zur Ausbeutung führen könnte, immer über Spenden zu reden. Oder auch Zehntenpflicht einzuführen. Das machen wir nicht. Wenn wir informieren, dann wollen wir transparent und offen informieren, so wie an der nächsten Mitgliederversammlung, wo wir das Budget präsentieren und jeder Einsicht haben kann in das, was wir einnehmen und für was wir es auch ausgeben und die Mitglieder auch mitbestimmen können. Es ist uns wichtig, weil wir überzeugt sind, dass Gott den mündigen Gläubigen wünscht. Eine andere Herausforderung ist, Machtmissbrauch oder auch religiöser Missbrauch. Auch davon hört man immer wieder einmal. Und ja, auch hier sind die Gemeinden in der Gefahr, wenn oftmals über Sünden gesprochen wird. Sehr oft über Sünde gesprochen wird. Das ist Sünde, das ist Sünde, das ist Sünde. Oder die gesetzlich predigt. Das darfst du nicht, das darfst du nicht. Denn wenn, was dadurch passiert ist, wir alle fühlen uns dann ziemlich schuldig, oder? Weil wir wollen, einerseits wollen wir unserem Herrn gefallen. Wir wollen das Richtige tun, wir wollen richtig leben, oder? Und auf der anderen Seite sind wir Menschen und wir kennen unsere Grenzen. Und jetzt sind wir dadurch, wenn wir in so einer Gemeinde sind, führbar. Viel besser führbar oder eben auch manipulierbar. Und dann ist der Schritt zum Missbrauch eben nicht mehr so weit. Die Linie zwischen Leitung und zwischen Machtmissbrauch ist dann kaum sichtbar. Und sie ist leicht zu überschreiten. Und das wollen wir nicht. Weil wir überzeugt sind, und da kommt es wieder, dass Jesus den reifen, mündigen Gläubigen möchte. Und das wollen wir fördern. Um das geht es uns. Und es gibt einen Punkt, an den ich gedacht habe, als ich mir diese Gedanken gemacht habe, die Predigt vorbereitet habe, den wir als Gemeinde vielleicht eben auch wirklich ein Auge darauf haben müssen. Und das ist die freiwillige Mitarbeit. Wir haben so viele Leute, die sehr viel tun. Und da gibt es einige, die tun noch mehr. Und es kann durchaus sein, und es ist wahrscheinlich, zu einer Kategorie gehört man dann wahrscheinlich auch einfach, dass man das tut, weil man einfach sieht, man wird hier gebraucht, da ist eine Not und ich kann das. Und deshalb mache ich es auch. Und du siehst, wie Frucht entsteht. Oder es kann sein, dass du sagst, Wow, das ist genau das, was ich mir wünsche. Da wollte ich mich schon lange investieren. Und du gibst dich rein und siehst, wie das sich entwickelt und wie etwas entsteht. Oder vielleicht bist du aber auch jemand, der sagt, irgendwo möchte ich überall, ich kann mich nicht so gut fokussieren und ich kann auch nicht so gut Nein sagen. Und das gibt es. Und da möchte ich ermutigen, wenn du merkst, du hast keine Zeit mehr für dich, du hast keine Zeit mehr für deine Familie, du hast keine Zeit mehr, um die Beziehung mit Gott zu pflegen, möchte ich dich ermutigen, lass oder höre mit etwas auf, auch in der Gemeinde, und nimm dir Zeit für dich, für die Familie, für Jesus. Es ist so wichtig, denn ich bin überzeugt und ich glaube, das denken wir alle, wenn starke, reife und gesunde Persönlichkeiten in einer Familie stehen, dann haben wir eine starke, reife und gesunde Familie. Und wenn wir das haben, haben wir eine starke und gesunde und reife Gemeinde. Und das wünschen wir uns. Und das wollen wir auch fördern. Das bringt mich zu drittens. Gottes Gnade trägt dich. Ich glaube, dass neben all den Nöten, die genannt worden sind, wenn man älter wird, wenn man einen Unfall hat, krank wird und so weiter, gibt es eine Not, die ich irgendwo als eine Not in unserer Gesellschaft auch entdecke. Und zwar die Not, dass wir zwei Bilder haben von uns. Das eine Bild ist das, wie wir sind. Das stimmt meistens ungefähr. Und das andere Bild ist das, von dem wir denken, so sollten wir sein. Und zuallererst, wenn ich einfach vom Biblischen herausgehe, ist das eigentlich normal. In dem Moment, wo wir Jesus Christus als Herr in unser Leben einladen, in dem Moment, wo wir wiedergeboren werden, in dem Moment kommen wir in den Prozess der Heiligung hinein. Also der Prozess, den Gott durch seinen Geist mit jedem Einzelnen von uns gehen möchte, indem er uns Stück für Stück, Schritt für Schritt transformiert in das Ebenbild Jesu Christi. Immer mehr uns Jesus ähnlicher macht. Das ist eigentlich normal. Und so haben wir das Bild, wie wir sind, und wir haben das Bild von Jesus. Und in diese Richtung möchten wir kommen, oder? Das ist normal, das ist natürlich, das ist auch biblisch. Und indem wir einfach dem Geist Gottes folgen, und das ist ganz wichtig, dass das hauptsächlich aus der Gnade heraus passiert und wir nicht nur selber uns hier antreiben und fördern und disziplinieren, das gehört auch dazu. Aber es muss der Ursprung, muss die Gnade sein. Das Grundsätzliche muss die Gnade sein. Also wir reagieren, so funktioniert dann Gnade, auf einen Impuls, den Gott uns gibt, durch sein Wort oder aber eben auch durch seinen Heiligen Geist. Denn er ist da. Und vielleicht kann so ein Impuls so aussehen, dass Gott sagt, heute ist die Zeit, wo ich möchte, dass du aufhörst zu rauchen. Ich komme auf dieses Beispiel, weil ich vor der Predigt gerade mit jemandem über das gesprochen habe. Aber, und jetzt ist der Moment da, wo Gott auch die Kraft dafür gibt, wenn es dich betrifft. Aber das ist etwas, was Gott dir persönlich sagt. Oder er sagt dir, der Geist Gottes macht dich aufmerksam, dass hier in deinem Charakter, in deinem Inneren, niemand kann das sehen, nur du nimmst es wahr, dass du großen Stolz oder Eigensinn hast. Egoismus ist da, Ich-Bezogenheit. Und Gott sagt, jetzt ist die Zeit, jetzt wollen wir beginnen, das unter das Kreuz zu bringen. Und dann wird er mit dir diesen Weg gehen. Und er wird dir Schritt um Schritt leiten und führen. Und das ist diese Transformation, dieser Weg der Heiligung, der beginnt, wenn wir Jesus kennengelernt haben, und der aufhört, wenn wir gestorben sind und bei Jesus sind. Vorher hört er nicht auf. Aber ich glaube, die Herausforderung heute ist, dass dieses zweite Bild, das wir oft mit uns herumtragen, nicht dieses Bild ist, das wir von der Bibel her haben und das um die Heiligung hauptsächlich geht, sondern dass es geprägt auch ist von unserer Gesellschaft, was auch natürlich ist, von der Werbung, von den sozialen Medien geprägt ist und dass uns eben diese Dinge zum Teil sehr klar sagen, wie ein perfekter Mann ist, eine perfekte Frau, eine perfekte Familie, eine perfekte Karriere, ein perfekter Körper, ein perfekter Gläubiger auch, ein perfekter Gläubiger. Sie geben uns dieses Bild. Und diese Bilder, Werbung funktioniert ja so, dass sie ein Bedürfnis schaffen und dann quasi das, was sie verkaufen wollen, geben sie als Hilfsmittel, um dieses Bedürfnis dann zu erreichen. Und so funktioniert das auch bei uns, denke ich. Und auch hier ist die Antwort einfach die Gnade Gottes. Und das ist so gut, wenn wir uns das verinnerlichen können. Denn die Gnade Gottes sagt, in dem Moment, wo du Jesus in dein Leben aufnimmst, ist das Ja Gottes für dich da. Du bist angenommen. Du bist gerettet, du bist erlöst. Du bist ein Kind des lebendigen Gottes. Ja in Jesus Christus zu dir. Sag das immer wieder. In Jesus bin ich angenommen. Denn das hilft, irgendwelche Bedürfnisse auch abzudecken, denn wir wollen angenommen sein. Aber manchmal eben auch von der falschen Seite oder auf die falsche Art. Und dann ist da Gott der Vater. Er ist dein liebender Vater. Er ist ein Vater, der dich sieht und sich freut an dir. Und er hat Gründe, sich zu freuen über dich. Natürlich kennt er dich. Er weiß um all deine Schwachheiten, deine Fehler, um deine Minderwertigkeit, um deine Stärke, um deine Überheblichkeit. Er weiß um alles. Und er hat dieses Ja in Jesus zu dir, das bleibt. Aber da ist dieser liebende Vater, der sich freut über dir. Und er freut sich genauso und noch viel mehr über dich, wie ein natürlicher Vater, eine natürliche Mutter sich freut über ihre dreijährige Tochter, die unglaublich kreativ eine Zeichnung macht. Oder über den dreijährigen Sohn, von dem der Vater freudestrahlend erzählt, er testet alles aus, er weiß Bescheid, er ist elektrotechnisch ganz auf der Höhe, das wird ein Genie. Oder? Wir freuen uns über unsere Kinder. Und der himmlische Vater, er tut es noch viel mehr. Und Gott verlässt uns nicht. Er hat uns den Heiligen Geist gegeben. Er ist unser Beistand, unser Tröster, unser Rechtsanwalt, unser Fürsprecher, unser Advokat. Und er ist mit uns. Und in Hebräer 13, Vers 5 lesen wir, ich will dich nicht aufgeben und dich nicht verlassen. Ich will dich nicht aufgeben und dich nicht verlassen. Nicht. Und im Urtext haben wir sogar eine dreifache Verneinung. Nein, nicht verlassen und auch nicht einmal loslassen werde ich dich. Gott ist bei uns. Und er wird uns beistehen und helfen. Einerseits in unseren Nöten. Und dazu lädt er uns ein, an seinen Tisch zu kommen und mit ihm über unsere Nöte zu sprechen. Und das werden wir symbolisch nachher mit dem Abendmahl tun. Wir kommen zum Tisch des Herrn. und sprechen über unsere Nöte. Und auf der anderen Seite, dass er dir beisteht, dass er dich führt, dass er dich leitet und dass er dir wohl tut. Denn unser Gott ist ein Gott, der unsere Not sieht und der auch Antworten auf die Not.